Predigt, dich irgendwie zu treffen oder zu verunglimpfen oder dir Not zu machen. Das, was ich sagen möchte, sage ich zu mir. Glow, das Thema, in dem wir stehen zurzeit. Als sprachlich nicht sehr hochstehender habe ich dieses Wort einmal im Internet eingegeben und habe gefragt, was ist das eigentlich? Eigentlich verstehen wir es alle und wissen, worum es geht. Und trotzdem ist interessant zu hören, was ich da für Antworten bekomme. KI erklärt mir das. Und es heißt hier, Glow ist Englisch für Leuchten, Glühen oder Strahlen. Im Beauty-Kontext bezeichnete es einen frischen, gesunden, ebenmäßigen und strahlenden Hautteint, der Licht reflektiert. Es steht für einen jugendlichen Look, der durch gute Pflege und Make-up erzielt wird. In dieser Antwort finde ich neben mindestens 4 weiteren englischen Begriffen 2 Aussagen, die ich für mich nehme. Jetzt darf ich bitten, dass Hermann, du schaust, dass ich da weiterschalten kann. Genau. Glow. Jetzt müsste ich nochmal zurück. Also die 2 Begriffe, die mir da ins Auge gesprungen sind, das heißt, eine gute Pflege ist nötig, erstens, und zweitens, Licht wird reflektiert. Beim Thema Glow wurde ich immer wieder an Lukas 12, Vers 49 erinnert, wo Jesus sagt, nach Luther, ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennte? Wir spüren da ein Herzensanliegen, das Jesus uns weitergibt. Dazu ist er also gekommen. Und das wünscht er sich sehnlichst, dass dieses Feuer brennt. Als er das sagte, hatte er etwa Angst, dass er dieses Ziel, dass dieses Ziel nicht erreicht wird? Hat er etwa Angst, dass das Feuer nicht zu brennen kommt, so wie ich es ab und zu erlebe, wenn ich den großen Heizkessel einfeuere und anzünde und dann alles erlischt? Helft mir mal, was sind die Eigenschaften von Feuer? Jesus wollte ein Feuer auf die Erde werfen. Helft mir, ganz spontan. Ihr alle kennt Feuer.
Brennstoff.
Brennstoff, jawohl.
Heiß.
Wärme. Licht. Kohle.
Rauch.
Rauch, ja, gehört auch dazu.
Ja.
Zündquelle.
Ja.
Zerstörung. Ja, wir könnten noch vieles aufzählen. Feuer brennt, es zerstört, es reinigt aber auch. Es trennt und es greift um sich. Es macht uns Angst und es erfreut uns aber auch. Es gibt Hitze, Wärme, es gibt Hell, es gibt Licht, schützt vor Raubtieren, hilft unsere Nahrungsmittel zuzubereiten. Und in der Industrie wird es oft eingesetzt. Von welchem Feuer spricht jetzt Jesus, wenn er sagt, ich bin gekommen, ein Feuer auf dieser Erde anzuzünden oder auf die Erde zu werfen? Ist es das Feuer des Gerichts Er selber sagt, edle Materialien werden von Holz, Stroh, Heu und Stoppeln gereinigt und getrennt. Oder ist es das Feuer des Krieges, das uns rundherum Angst macht, Schrecken bringt, das Tod und Not bringt? Spricht Jesus vom Feuer des Leidens? Jesus selbst stand ja unmittelbar davor, aufs Schwerste zu leiden. Und er sagte zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Oder spricht er vom Feuer der Verfolgung? Unterdrückung, Leid, Not für sehr viele Christen, eine bittere Realität heute. Oder ist es das Feuer des Lichts und der Wärme? Oder das Feuer des Glaubens? Das Feuer der Leidenschaft, der Begeisterung? Da ist doch jemand Feuer und Flamme für Jesus. Und wie heißt es bei uns? Begeistert von Jesus, den Menschen ein Segen. Für mich trifft dieses letzte Feuer des Glaubens am ehesten zu auf das, was Jesus meint. Eines ist ganz sicher. Was Jesus damals in Bewegung gesetzt hat auf dieser Erde, hat etwas ganz Großes, Einzigartiges und etwas Unaufhaltbares ausgelöst. Deshalb gehe ich davon aus, dass Jesus von diesem Feuer spricht. Aber hatte er damals vielleicht wirklich Angst, dass dieses Feuer nicht zum Brennen kommt? Hat er vielleicht plötzlich bemerkt, dass er die falschen Nachfolger ausgesucht hat? Judas, der ihn dann verriet. Oder Petrus, der eigentlich zum engsten Freundeskreis Jesu gehörte, den er als einen Felsen bezeichnet hat, und der in der schwersten Stunde von Jesus nicht den Mut hatte, sich zu ihm zu bekennen. Kommt dieses Feuer überhaupt zum Brennen? Und ist Jesus heute mit uns besser bedient als damals mit seinen Jüngern? Hat dieses Feuer, das er damals entzündet hat, und wir haben gesagt, es hat eine ganz gewaltige Auswirkung auf der ganzen Welt, hat dieses Feuer etwa etwas mit meinem Leben zu tun? Und was heißt das ganz konkret? Bei meinen Vorbereitungen zu dieser Predigt kam ich lange nicht so richtig in Fahrt mit dem Thema, das ich mir ausgewählt hatte. Und da war ich wieder im Gebet deswegen. Und plötzlich, während dem Gebet, stand ein Buchtitel vor mir. Glühende Retterliebe von Oswald J. Smith. Erschienen ist dieses Buch im Jahr 1952. 2013 kam die 22. deutschsprachige Ausgabe heraus, also ein Bestseller auf dem christlichen Büchermarkt. Als ich vor 50 Jahren dieses Buch las, spürte ich etwas von diesem Glow des Autors und wie ein Funke auf mich übersprang. Glühende Retterliebe. Kennen wir das? Ist unser Leben geprägt davon? Kenne ich etwas von der Last, dass andere Menschen verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen? Oder muss Jesus zu mir sagen, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast, Offenbarung 2,4. Da musste ich wirklich mich darunter stellen. Ja, das betrifft mich. Dieses Buch, Glühende Retterliebe, beginnt mit einem Report oder einer Besprechung des Satans mit seinen Fürsten. Und besonders hervorgehoben werden diejenigen aus Alaska, vom Tibet und von Afghanistan. Sie alle erzählten, wie sie sich erfolgreich gegen den Einzug von Missionaren in ihr Gebiet gewehrt haben. Und dafür bekamen sie viel Lob ihres Meisters. Und daraufhin erklärte er ihnen seine Strategie. Denn er kennt die Bibel sehr gut. Und er weiß, dass geschrieben steht, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Himmel in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, 14. Deshalb ist es ihm wichtig, dass es Gebiete gibt, wo das Evangelium nicht hinkommt. 50 Jahre später, die gleiche Stelle, gleiches Thema, alle drei Fürsten müssen eingestehen, dass sie das Evangelium nicht mehr aufhalten konnten. Wie sehr sie sich auch bemühten, der Satan wird wütend, denn nun weiß er, dass seine Zeit bald abgelaufen ist. Einige Aussagen aus diesem Buch möchte ich mit euch teilen oder Gedanken aus diesem Buch. Was ist die Aufgabe der Kirche? Die Hauptaufgabe der Gemeinde Jesu Christi ist die Evangelisierung der Welt. Die Hauptaufgabe, die Evangelisierung der Welt. Und die allerwichtigste Arbeit, die die Kirche Jesu Christi zu leisten hat, ist die Weltevangelisierung. Der Autor geht mit unseren Gemeinden sehr stark ins Gericht und schreibt, unsere Gemeinden sinken herab zu Zentren des sozialen Lebens. Und das hat er geschrieben vor 75 Jahren. Haben wir als Viva-Kirche Stammheim überhaupt ein Ziel? Haben wir eine Hauptaufgabe vor uns? Und sind wir uns bewusst, dass diese Aufgabe nicht nur das Stammertal betrifft, sondern die ganze Welt? Und sehr ausführlich schreibt er dann, dass man das unter anderem auch in unseren Finanzen feststellen kann. Sammeln wir als Kirche für unsere Bedürfnisse, für unsere Kirche, oder dafür, dass die Welt evangelisiert wird? Wird die Hauptaufgabe vielleicht nur noch aus dem Überschuss finanziert? Kürzlich hat ein Ukrainer mir eine Frage gestellt. Ja, wie ist das in euren Gemeinden? Bekehren sich Leute in euren Gottesdiensten? Was wäre deine spontane Antwort zu dieser Frage? Bekehren sich Leute in unseren Gottesdiensten? Ich kam da leicht ins Stottern und in Verlegenheit. Der Autor des Buches vermisst die Evangelisation, wie sie früher durchgeführt wurden, auch bei uns hier in unserer Gemeinde. Aber dazu habe ich in einem Nachwort einer neueren Ausgabe einen interessanten Satz gefunden. Dort steht, wenn wir das tun, was unsere Väter taten, tun wir eben genau nicht das, was sie taten. Weil jede Generation muss sich wieder selbst neu überlegen, welches ist unsere Methode, welches ist heute für uns die richtige Methode. Und auch die heutige Generation muss hier wieder ihren Weg finden. Trotzdem habe ich mich gerade deshalb gefreut, als ich vernommen habe, dass unser Leitungsteam für den kommenden Herbst evangelistische Veranstaltungen und Abende eingeplant hat. So viel zur Aufgabe der Kirche, aber es wird dann auch noch persönlicher. Was ist meine Aufgabe? Was ist mein Lebensziel? Was ist Gottes Auftrag an mich? Und da werde ich halt immer wieder an Matthäus 18 bis 20 erinnert. Jesus trat auf sie zu den Jüngern und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum gehet zu den Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Natürlich, das betrifft auch die Kirche, aber betrifft es nicht auch mich? Dieser Missionsbefehl ist der letzte. Mit diesem Missionsbefehl endet das Matthäusevangelium. Und ich glaube, dieser Befehl gehört zur Strategie von Jesus, zur Strategie, wie sein Feuer auf der Welt verbreitet werden soll. Und wer dieses Buch liest, steht unweigerlich vor der Frage, wie es mit dem Willen Gottes in meinem Leben steht und aussieht. Jesus sagte zu den Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Darin liegt also die Schwierigkeit und das Problem von damals zur Zeit Jesu und ist auch heute noch unser Problem. Eine reiche, vielversprechende Ernte steht da, aber es sind zu wenige Arbeiter hier. Wie soll das Problem gelöst werden? Jesus sagt: Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Beim Lesen der Bibel in diesem Zusammenhang begegnen uns immer wieder folgende Worte wie: Alle Nationen. Oder die ganze Welt, alle Kreatur, alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen und die äußersten Enden der Erde. Ja, auch wir sind aufgerufen, um Arbeiter in die große Ernte Gottes zu bitten. Dieser Punkt ist ja eigentlich gar nicht so schwierig. Herr, bitte sende Arbeiter in deine große Ernte. Und dann können wir erledigt abhaken. Aber Achtung, wenn du so betest, kann es sein, dass Gott plötzlich auf dich zeigt und dir klar machst, da gehörst eigentlich du hin. Du bist gemeint. Ja? Kann das vielleicht auch bei dir so geschehen? Der bekannte Evangelist Ulrich Barzani berichtet in einem Vorwort einer neueren Auflage dieses Buches: Eine über 80 Jahre alte Missionarin aus Assuan in Ägypten erzählt ihre Geschichte. Sie behauptet fest und klar: Man braucht keine besondere Berufung, um in die Mission zu gehen. Jesus hat gesagt, geht in alle Welt. Aber man braucht eine besondere Berufung, um zu Hause zu bleiben. Und schon etwas brutaler drückte es Jim Elliot aus. Der sagt, die meisten Christen brauchen keine Berufung, sondern einen Tritt in den Hintern. An dieser Stelle wäre es jetzt interessant, wenn wir uns darüber austauschen könnten und unsere Erfahrungen weitergeben. Habe ich eine Berufung erhalten oder einen Tritt in den Hintern? Es ist immer gut, wenn wir solche Erfahrungen miteinander, untereinander austauschen können. Meine Berufungsgeschichte, es war im Januar 1986 während einer Ferienwoche mit der ganzen Familie. In einer schlaflosen Nacht, da war plötzlich die Frage in mir, ich hörte Gott, wie er mich fragt. Nein, ich habe es nicht akustisch gehört, aber die Frage stand so unmissverständlich vor mir. Bist du bereit, mir zu gehorchen? Natürlich hätte ich bis jetzt immer gesagt, ja, du musst nur sagen, wo, ich gehe sofort. Aber in dieser Nacht, ich konnte nicht. Es begann ein Ringen, ein langes Kämpfen in mir, bis ich endlich gegen Morgen mit Ja antworten konnte. Aber es war ein großes Ringen. Und nachher, was ist da passiert? Eigentlich wollte ich gehen, aber es waren meine Wege, es war falsch. Erst 7 Jahre später hat für mich der Missionsdienst bei Licht im Osten begonnen. Und heute, wenn ich hier stehe, sind schon mehr als 7 Jahre, seit ich nicht mehr in dieser Arbeit stehe. Eigentlich hätte ich mir gedacht, nach der Pensionierung viel aktiver dort mitzuhelfen. Aber offenbar hatte Gott andere Gedanken, andere Pläne. Und ich wurde Aushilfschauffeur für verschiedene Reisen. Keine missionarische Arbeit mehr. Da habe ich mich schon gefragt, was mache ich da überhaupt? Was ist eigentlich meine Aufgabe? Und zu fragen, wo stehe ich, wo willst du mich haben, das betrifft nicht nur die jungen Leute, das betrifft auch uns. Und diese Frage habe ich aufgestellt im Gebet. Ich habe eine Antwort bekommen. Und die Antwort lautete, bemühe du dich so zu fahren, dass die Passagiere nicht immer aus lauter Angst ständig für dich beten müssen. Bete du für sie und segne sie. Vielleicht kennt ihr ja die Begebenheit, als der Pfarrer und der Chauffeur miteinander vor der Himmelspforte standen und ihnen dann die ewige Heimat zugewiesen wurde. Der Chauffeur, der bekam eine wunderbar große Villa, der Pfarrer ein einfaches Zimmer. Der war dann nicht so ganz einverstanden, hat gesagt, ja, ist da nicht irgendwie etwas verwechselt worden? Das stimmt etwas nicht. Warum soll das so sein? Und ihm wurde gesagt, ja, weißt du, wenn du predigtest, haben die meisten Leute geschlafen. Wenn aber der Chauffeur unterwegs war, haben alle gebetet. Nach Gottes Willen zu fragen und den Weg, den er aufzeigt, zu gehen, das ist das Beste, was uns passieren kann. Das Beste, was wir tun können. Sicher, dieser Weg ist nicht immer der einfachste Weg, aber garantiert der beste Weg. Dazu ein Zitat, das mich auch in jungen Jahren beeindruckt hat und es ist von beeinflusst hat. Es ist von Jim Elliot. Der wurde als junger Missionar mit 29 Jahren von den Aucas-Indianern ermordet, als er ihnen das Evangelium bringen wollte. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Und der Völkermissionar Paulus, der schreibt es so in Apostelgeschichte 20,24: Doch es liegt mir nichts an meinem Leben. Mein persönliches Ergehen hat keinerlei Bedeutung. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel meines Laufes erreiche und den Auftrag voll und ganz erfülle, den ich von Jesus, dem Herrn, erhalten habe. Den Auftrag, allen Menschen die gute Nachricht Gottes, von Gottes Gnade zu bringen. Brennt in mir, brennt in dir die Retterliebe. Sind mir die verlorenen Menschen um uns herum nicht egal? Da habe ich Nachholbedarf. Hast du Gottes Stimme gehört? Kannst du sogar antworten, so wie Jesaja, Kapitel 6, Vers 8: Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Könnte das deine Antwort sein? Gott freut sich darüber und nimmt das ernst, vielleicht erst 7 Jahre später. Ja, unser Auftrag in dieser Welt. Und jetzt komme ich nochmals auf die beiden Stichworte zurück, die KI mir gegeben hat. Eine gute Pflege ist nötig und das Licht wird reflektiert. Die gute Pflege. Ich kann tatsächlich etwas dazu tun. Das heißt nicht, dass ich einfach untätig herumsitzen muss. Ich kann aktiv werden. Ich kann beten. Ich kann geben, damit Missionare unterstützt werden. Ich kann selber gehen. Und der zweite Punkt: Das Licht wird reflektiert. Ich bin doch gar nicht das große Licht. Jesus ist das Licht. Und er strahlt aus mir heraus oder es wird durch mich reflektiert. Ich darf für ihn ein Reflektor sein. Und mich beruhigt das und macht das froh. Und das möchte ich euch auch weitergeben. Ich möchte euch nicht schwer machen, sondern die Verantwortung liegt bei Jesus, bei ihm. Er ist bei mir. Das entlastet mich. Das macht mich gelassen. Ihm habe ich schlussendlich alles zu verdanken. Alles, was ich bin und was ich habe, alles ist seine Gnade. Amen.